Das heißt, die ganzen Aktivisten sind im Prinzip einfach nur gestresst.
Und ich, arme Sau, fresse das alles sozusagen in mich rein, ja?
Siehst du, und hast ADHS deswegen.
Aber der ist.
Und jedes Mal vor dem Podcast machst du hier deine Räder, weißt du? Herzlich willkommen beim Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Ich habe dir was mitgebracht. Hier. Ibu, Gelo, Revoice. Weil ich gedacht habe, inspiriert von linken Fraktionschefin Heidi Reicheneck, sprechen wir jetzt mal über unsere Gebrechen.
Über Krankheit.
Ich habe nichts. Was hast du?
Ich habe ADHS. Also... Frau Reicheneck hat ja gesagt, also sie habe ganz schlimme Migräne oder hin und wieder Migräneanfälle.
Mhm.
Und dann nehmen sie ganz starke Medikamente. Und dann, was dann eigentlich? Dann haben sie Nebel im Kopf und bringen Dinge durcheinander, oder? Das war nicht so ganz klar. Aber es jedenfalls bezog es sich auf unter anderem einen Auftritt bei Markus Lanz, wo sie eine Reihe von Fakt nicht parat hatte.
Genau, da ging es damals um bezahlbares Wohnen und wurde so ein bisschen zahlenmäßig in die Ecke gedrängt und wusste das dann nicht und sagte dann aber so ein bisschen im trotzigen Ton, es tut mir leid, wenn ich hier diese Schulabfrage nicht bestehe, aber ich habe Migräne.
Und darüber haben wir uns unter anderem an diesem Platz lustig gemacht.
Total.
Wir müssen uns jetzt sehr entschuldigen bei Heidi Reicheneck.
Abbitte leisten.
Weil wir haben nicht nur ihre Krankheit nicht ernst genommen, sondern uns im Grunde auch frauenfeindlich verhalten, weil, das hat sie hinterhergeschickt, das sei ganz oft so, dass Frauen ja nicht ernst genommen würden, unter anderem, wenn sie zum Beispiel sagen, dass sie starke Kopfschmerzen haben. Das ist jetzt der Kicker. Ja? Also wenn wir jetzt hier auf dieser Schiene weiter fortfahren und ich ahne, wo dieses Gespräch hingehen wird, ja, eben nicht nur diskriminierend allen Menschen, die unter situativer Migräne leiden, wie ich es nennen würde, sondern frauenfeindlich.
Mich hat das richtig geärgert, weil, also ich will jetzt Frau Reicheneck's Migräne nicht kleinreden, aber in dem Kontext, in dem sie das bei Markus Lanz damals verwendet hat, hörte sie sich wie eine billige Ausrede an.
Also sie hatte jedenfalls grundsätzliche Fakten, die man braucht, eigentlich vor allem, wenn man den Miet- und Wohnungsmarkt in Deutschland komplett neu ordnen will, im sozialistischen Sinne, nicht parat. Sie wusste nicht mal, über wie viel Wohnung sie überhaupt redet.
Nee.
Also, was jetzt alles geordnet werden soll im sozialistischen Sinne. Und
das war Brain Fog.
Das war aber jetzt angeblich Folge der Medikamente, der starken Medikamente, die sie nimmt. Hat so ein bisschen wie die Gottschalk-Erklärung, ne? War da auch so.
Deswegen jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt, da hat sie sich gedacht, Mensch, der Tommy.
Der Tommy.
Der sagt
ja auch, also ich habe auf der Bühne gestanden, Cher nicht mehr erkannt, größten Blödsinn geredet. Ja, ich habe so starke Medikamente genommen. Ich glaube, in deinem Fall waren das Opiate.
Mhm.
Kopf habe sich angefühlt, als ob er ihn in eine Waschmaschine gesteckt habe. Da hat sie sich offenbar auch gedacht. Ja,
es ist halt ein kleiner
Unterschied. Damit umgehen?
Es ist ein kleiner Unterschied, ob du Entertainer bist und mal ein bisschen Schwachsinn faselst aufgrund von Medikamenten oder ob du Politikerin bist.
Die ja im Zweifel entweder die Leute jetzt alle besteuern will, dass sie quietschen, ja, oder ihnen die Wohnung wegnehmen Strafen auf Eigentum verhängen will. Das will da Tommy nicht, das stimmt.
Nee.
Tommy redet Blödsinn, das hat aber keine Folgen. Bei ihr hat es möglicherweise große Folgen.
Eben. Ich fand es schwierig. Ich kenne ja auch Menschen, die Migräne haben. Ich bin Gott sei Dank davon verschont, weil das ist wirklich nicht schön. Aber die liegen teilweise wirklich bei abgedunkelten Schlafzimmer, entweder nur im Bett oder hängen über der Kloschüssel. Da ist an Termine trotz Medikamenten nicht zu denken.
Absolut.
Ne?
Meine Mutter hatte schlimme Migräne. Und das war genauso, wie du es schilderst. Wenn das kam, sie merkte das schon, hat sie dann Medikamente genommen und musste sich dann Minimum für einen Tag in einen dunklen Raum legen.
Genau.
Also an Auftritte, jedenfalls bei Markus Lanz, war da nicht zu denken. Ja, so. Das hat sie ja hinterhergeschoben. Also es gäbe bestimmte Termine, die könne sie nicht absagen. Die müsse sie trotz Migräne wahrnehmen. Und deswegen nehmen sie halt diese starken Medikamente und dann können es hin und wieder eben zu Ausfällen kommen. Also alle jetzt mit großem Mitgefühl für Heidi Reicheneck und ihre Migräne-Geschichte. Das ist ja so überhaupt so ein Trend jetzt, nicht nur bei Politikern, aber auch bei Politikern und anderen Prominenten. Wir stellen unsere Krankheiten aus, ja?
Ja. Da gab es noch einen bei der Linkspartei. Im Sommer Sören Pellmann oder so
hieß der.
Der hatte einen Herzinfarkt und hatte dann am Ende, also gute Besserung an dieser Stelle, aber der sagt am Ende, im Prinzip hat er den Herzinfarkt bekommen, weil er so ein unstetes Leben hat als Politiker und bei Empfängen ständig Bier und Wein trinken muss.
Ja, aber Herzinfarkt ist uncool. Das ist so wie Schlaganfall. Das zählt nicht. Okay. Es gibt ja coole und uncoole Krankheiten. Ah. Also ja. Eine Zeit lang war ja jetzt Depressionen so ein bisschen. Mhm. Michael Roth zum Beispiel hat das ja in einem Buch auch beschrieben, wie das ist.
Das finde ich aber was anderes als ja, diese Migräne-Geschichte.
Ja, es ist was anderes, aber jedenfalls gut, war aber jetzt Politiker nicht so mit den Depressionen, aber es gab eine Reihe von Prominenten, die also Depressionen oder depressive Episoden in die Öffentlichkeit getragen haben. Ganz hot natürlich ADHS. Ja,
ja, das bringst ja du ständig auf den Tisch.
Ja, pass auf. Die ganze Familie ist davon betroffen.
Ja, aber ich habe gelesen, 5% aller Kinder haben ADHS und die sind alle in deiner Familie. Also ich weiß nicht. Gefühlt hat das jeder Zweite mittlerweile. Das ist doch auch sowas, was inflationär genommen
wird. Ja, das stimmt.
Wird.
Aber ich könnte jetzt, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber ich könnte jetzt also den Arztbrief mitbringen, ja, unseres Hauspsychiaters, also wo das drinsteht. Also mit den Kindern war ich ja dann da.
Nein, pass auf,
Nee,
deine Frau und dann müssen es wieder rausschneiden. Lass es.
Na, wieso?
Weil du jetzt wieder was über deine Kinder erzählst. Und das sind, finden die unkollegial.
Ja,
mehrfach. Abends um 9.
Oh. Na gut, die armen Kinder. Ja, pass auf, aber das hilft ja nichts. Wir gehen offen mit unseren Krankheiten um. Ja?
Okay, ja, stimmt.
Auch familiären Belastungen.
Ja.
Ich mache das jedenfalls jetzt demnächst auch. Also ich setze mich irgendwo ins Studio, rede größten Käse, ja, und sage anschließend, nee, also das war Brain Fog, weil ich hatte so eine ADHS-Episode und ich habe vorher noch meine Medikamente nicht genommen. Ja, nicht genommen. Und es ist natürlich grotesk.
Böse Zungen sagen, man muss Migräne bekommen, wenn man sich den Wahnsinn in der Linkspartei gibt. Ja.
Das schönste Add-on, wenn man so will, ist bei dieser Geschichte die Sache mit der Frauenkarte. Also nicht nur Frauenkarte wie Bärbel Bass, sondern Frauenkarte plus Leidensgeschichte.
Also wir sind schon arm dran. Ja, wir werden nicht ernst genommen, wenn wir Mist erzählen vor den Arbeitgebern. Wir werden nicht ernst genommen, wenn wir sagen, wir haben Migräne als Ausrede. Wir werden gar nicht ernst genommen. Also kurioserweise, vielleicht bin ich da ein seltenes Exemplar, aber das ist mir alles noch nie passiert. Wenn ich Schmerzen hatte und habe das geäußert, wurde mir immer geholfen.
Ja, du bist nicht links.
Ja.
Ja, achte mal drauf. Es gibt nämlich einen Zusammenhang offenbar zwischen Krankheitsanfälligkeit und politischer Einstellung. Also man sieht das ganz deutlich bei diesen Long-Covid-Fällen. Das ist ja auch so ein, ich will nicht sagen Megatrend, aber ich folge sklavisch natürlich Spiegel Online und die haben da fast jede Woche so eine Geschichte jetzt von einem armen Menschen, der da abgedunkelt im Raum liegen muss und man kann da also überhaupt nur flüsternd das Zimmer betreten. Und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, ich habe eine gewisse Obsession mit diesen Geschichten entwickelt, diesen Leidensgeschichten, kommt immer irgendwo der Punkt, dass die politisch links engagiert waren und das biegt dann auch in so eine kapitalismuskritische Ecke ab. Also Long-Covid ist natürlich auch dann eine Reaktion auf die Stressgesellschaft. Ja, also die Gesellschaft, die uns in diesen kapitalistischen Verwertungsprozess zwingt, wo wir nicht mehr auf unseren Körper und seine Signale hören können und uns eben ausgeliefert sehen der Brutalität der Arbeitswelt.
Da bin ich nicht so sicher. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, Rechtsextreme beispielsweise und Schwurbler haben ja sehr viel gemeinsam.
Was haben denn die an Krankheiten eigentlich, die Rechten?
Irgendwas im Kopf, aber ich weiß es nicht.
Ja, weiß gar
nicht,
was haben die denn?
Ich weiß es nicht.
So Alkohol oder was?
I don't know, ich habe das doch
so
nicht.
So proletarische Drogen.
Ich habe das noch nicht analysiert, aber wenn du zum Beispiel Covid überhaupt nicht daran glaubst, dass es das existiert, natürlich hast du dann auch kein Long-Covid. Ich finde, das sollte man nicht bagatellisieren. Es gibt hunderttausende Fälle dieses Erschöpfungssyndroms. Ja, ich habe das auch in meinem Freundeskreis gesehen,
das
was das Schlimmes ist.
Ja, das stimmt. Aber es ist jedenfalls bei den bekannteren Fällen auffällig, dass Menschen, die eben politisch eher links ticken, eine höhere Disposition haben, Long-Covid zu erwischen.
Aber weißt du, woran das liegt? Die haben auch eine größere Disposition, an Burnout zu erkranken.
Das so und so.
Das hat die Taz geschrieben, dass viele Menschen, die unter Ängsten und Burnout und Erschöpfungssyndromen, was ja auch Long-Covid ist, leiden, die leiden das aufgrund der Weltlage, dieser ganzen Skandale und Klimakrisen und Kriege, die sie halt nicht verarbeiten können. Und da ist es dann eine Therapie, Aktivist zu werden, weil diese zwischenmenschliche Solidarität einem plötzlich wieder Macht suggeriert, schreibt die Taz. Und das geht wohl auf eine Studie irgendeiner Krankenkasse zurück. Mhm. Das fand ich spannend und das glaube ich sofort. Das heißt, die ganzen Aktivisten sind im Prinzip einfach nur gestresst.
Und ich, arme Sau, fresse das alles sozusagen in mich rein, ja.
Siehst du, und hast ADHS deswegen.
Aber der ist.
Und jedes Mal vor dem Podcast machst du hier deine Räder, weißt du?
Ich bin ja eingestellt, beziehungsweise als ich klein war, gab es das natürlich noch gar nicht als Diagnose.
Wie hieß das da?
Da hieß es Zapfel-Philipp-Syndrom, ja. Ich habe natürlich immer so gezappelt, auch in der Schule. Bin ständig mit dem Stuhl dann den ganzen Tag hinten, da wurde ich vom Lehrer ermahnt, hin und wieder natürlich auch umgekippt, ne.
Ja.
Also das Kippeln, das berühmte Kippeln, ne. Mein Sohn auch alles. Und dann, das hat mir jetzt die Psychiaterin erklärt, entwickelt man halt im Alter gewisse Coping-Strategien, ja.
Mhm.
So dass ich auch jetzt ohne Medikamente durchs Leben komme. Allerdings.
Dann können wir die auch wieder einpacken.
Die können wir wieder einpacken. Du kannst auch die Handcreme wieder einpacken. Ich weiß gar nicht, wofür die war jetzt. Wahrscheinlich irgendwie.
Wenn deine Haare fliegen, willst du die immer, damit sie hinklatschen.
Ja, genau. Ja,
aber heute fliegen sie nicht.
Nein. Also,
gut.
Psst. Ja.
Wir sind hier manchmal unsere eigene Maske.
Ja, ja, nicht alles verraten hier.
Friedrich Merz leidet ja auch an einer schweren Erkrankung. Chronische Unbeliebtheit, würde ich sagen.
Oh Gott.
Der betont ja immer, dass eigentlich der Lars aka Klaus Klingbeil so sensibel ist, aber jetzt stellt sich raus, er ist selber das allergrößte Sensibelchen.
Ja, habe ich auch gelesen. Also mit Interesse. Die Welt am Sonntag hatte das jetzt aufgetan, also haben wir so eine Seite an unserem Kanzler, die man noch nicht so kannte, nämlich die Welt in Grund und Boden verklagen, wenn sie ihm zu nahe tritt. Also hunderte offenbar von Anzeigen gegen Leute, die ihn beleidigt haben.
Auf den Spuren von Robert Habeck.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er sich auch im Persönlichen über Robert Habeck lustig gemacht hatte, der berühmte Schwachkopf-Geschichte, ne?
Mhm.
Also jedenfalls seine Partei hatte sich weidlich lustig gemacht und jetzt sehen wir also dass Friedrich Robert Merz dem in nichts nachsteht.
Gut, er wurde aber auch Drecks-Suffkopf genannt.
Ja,
also weiß nicht, ob
gut,
wir das überhaupt sagen.
Ich weiß auch nicht. Und irgendeine arme Rentnerin hat ihn kleinen Nazi genannt und dann stellte sich raus, also dann.
Und dabei ist er 1,98. Entschuldigung.
Die Frau saß also dann im Rollstuhl, dann kommt die Polizei, das volle Programm natürlich, Polizei, Hausdurchsuchung. Sie hat sofort alles gestanden, hat ihr auch nichts genützt, dann haben sie ihr das Handy weggenommen. Das war für die Frau, weil sie hat schwer behindert im Rollstuhl, jetzt ziemlich dramatisch, weil die brauchte das Handy, um irgendwie Assistenz zu rufen, hat alles keine Rolle gespielt. Zwei von diesen Hausdurchsuchungen wurden zum Nachhinein als rechtswidrig eingestuft von Gerichten. Also da geht es immer ziemlich zur Sache. Ja, es ist nicht schön, natürlich den Kanzler, besonders war der, glaube ich, noch Abgeordneter der CDU, als kleinen Nazi zu bezeichnen. Intellektuell interessante Frage. Kann man eigentlich sich beleidigt fühlen, wenn man von der Beleidigung gar keine Kenntnis hatte?
Weil, wieso?
Ja, der, in all diesen Fällen steht im Hintergrund diese komische Firma. Ich dachte, das wäre ein Verein, aber es ist eine Firma, also GmbH. Wurde ich jetzt von der Dokumentation, weil ich darüber geschrieben hatte, belehrt. So dann heißt sie oder so dann, ich weiß gar nicht.
Ah, das von Franziska Brandmann.
Das Ding. Und die durchflöhen also systematisch das Netz nach Beleidigungen. Und dann sind die zu dem Merz unter anderem auch hingeraten und haben gesagt, guck mal, du bist beleidigt worden. Ich dachte immer, eine Beleidigung oder setzt voraus, dass ich mich auch beleidigt fühle, also an meiner Ehre gekränkt.
Aber dann hat er sich beleidigt gefühlt.
Aber in dem Moment, wo die dann kam. Auch ein ganz komisches Verfahren, oder? Das heißt, wenn es den Verein und die Firma nicht gäbe,
das
dann hätte es die Klagen nicht gegeben und er hätte nie davon erfahren, in seinem Leben gar nicht, dass er mal von irgendjemand eben wie Drecksuffkopf und kleiner Nazi genannt wurde.
Ja, und vor allem die Gerichte hätten nicht so viel Sinnloses zu tun. Ich fand das übrigens schockierend, diese Franziska Brandmann war mal die Vorsitzende der Jungen Liberalen,
sprich
die kommt aus der FDP, die ist liberal. Und macht so einen Mist.
Ja, die hat offenbar so ein Geschäftsmodell da entdeckt. Das macht die natürlich sicherlich auch nicht für Gotteslohn.
Nee, weißt du, wie die sich finanzieren? Das habe ich neulich gelesen. Erstmal bieten die ihre Dienste gratis an, ja?
Ja.
Das Netz durchscannen wird eine KI machen, nehme ich an. Und dann, wenn es dann zu Verurteilungen und zu Strafzahlungen kommt, dann bekommt 50% so dann.
Ah, das ist so wie diese Abmahnvereine,
ja.
Die auch für jede sagen, erfolgreiche Abmahnung 15% kassieren.
Aber
in diesem 50.
Die Hälfte. Und 50%, Friedrich Merz hat aber all seine Gelder gespendet, habe ich gelesen. Also er hat es jetzt nicht selber behalten. Wäre ja noch schöner gewesen.
Das ist das Flugbenzin. Ach komm, den Gag wollen wir jetzt nicht nur machen. Gegangen. Ja, also das ist überhaupt so ein eigenartiger Trend, diese neue Sensibilität bei Politikern.
Aber warum denn jetzt auch bei Konservativen? Das ist doch auch eigentlich so ein linkes Phänomen. Ach nee, stimmt, Alice Weidel hat ja auch, der war ja auch Haupt, nee, wie
Anzeigenhauptmeisterin war die da am letzten Bundestag, ne? Ich meine, auch diese Wiedereinführung dieses Majestätsbeleidigungsparagrafen, wir hatten das in der letzten Sendung ja schon.
188a Strafgesetzbuch.
Genau, der hieß vorher anders. Dann haben sie den, glaube ich, in der diese Diskussion mit Jan Böhmermann gekippt, ne? Also da gab doch mal den, es gab ja auch verschiedene Jan Böhmermanns. Bin ja so ein großer Fan.
Früher war der mal cool.
Ja, der hatte doch dieses Gedicht über den Erdogan gemacht.
Ja, das fand ich lustig.
Ja. Das berühmte Ziegenficker-Gedicht. Das war ja noch der anarchische.
Piep, 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 piep.
Genau, das war der anarchische Jan Böhmermann. Wir müssen das sagen aus dokumentations- und journalistischen Gründen nicht, weil uns das jetzt besondere Freude macht. Solche schlimmen Worte über den türkischen Staatspräsidenten zu verbreiten, über diesen Kanal. Und in dem Zusammenhang haben die, weil dann gab es das auch noch, eben diesen Majestätsbeleidigungsparagrafen, da haben die den offenbar außer Kraft gesetzt und haben den dann in der Corona-Zeit wieder eingesetzt gehabt. Ja. Ja? Also Strafaufschlag für jeden, der eine Person des politischen Lebens beleidigt, herabsetzt in seiner Würde oder irgendeiner Weise verleumdet. So, und davon machen die jetzt alle reichlich Gebrauch.
Mhm.
Und diejenige, die am entschiedensten dagegen im Deutschen Bundestag gewettert hatte, war unsere Freundin, ganz couragiert, Alice Weidel, von der sich dann anschließend herausstellte, dass sie genau mit diesen Paragraphen gegen alle ihre Verächter vorgeht.
Das stimmt, ohne sie zu verteidigen, bin weit davon entfernt, ja. Aber ich könnte mir bei ihr auch vorstellen, dass sie das nutzt, um zu zeigen, um aufzuzeigen, wie lächerlich dieser Paragraph ist.
Nö.
Meinst du nicht?
Nee. Das kam auch so raus wie hier bei Dr. Merz. Kam das auch natürlich durch Recherchen in dem Fall von T-Online raus. Das war relativ peinlich für die AfD und dann gab es so eine verdruckste Stellungnahme. Ja, das habe man jetzt auch machen müssen, einfach um sozusagen juristische Waffengleichheit herzustellen mit den anderen, die so viel klagen würden. Wo ihr auch gedacht habt, das ist ein Argument, ja. Also du musst jetzt gegen die Bürger vorgehen, damit du mit Robert Habeck gleichziehst. Komisch. Aber das ist so eine parlamentarische Binnenlogik, der man nicht unbedingt folgen muss. Diesen Trend jedenfalls, und ich glaube, das ist ein Trend.
Voll.
Der krasseste Fall bislang, also das ist sozusagen das ist auf der Liste der Absurditäten ganz, ganz weit oben, dass du ins Gefängnis gehen kannst jetzt in Deutschland, dafür, dass du über eine Ministerpräsidentin gesagt hast, sie sei eine Märchenerzählerin. Das ist ja der Fall da in Schwerin.
Manuela Schwesig.
Ja, der Typ schreibt das in einer Mail, dann kriegt er eine Anzeige, dann kriegt er ein Gerichtsverfahren, das Gericht verurteilt ihn.
Und dann hat er keine Geldstrafe?
Doch, aber die hat er nicht bezahlt und dann ist ins Gefängnis gewandert. 30 Tage. Erzwingungshaft.
Ach komm, ernsthaft?
Für Märchenerzählerin.
Das ist ja gar nichts.
Und da dachte ich also...
Wie viele Monate hätte der Fleischi da schon abgesessen?
Also wir gucken ja immer so auf die 60er, 70er Jahre und sagen, oh Mann, schlimm, was da alles möglich war. Ja, und so also autoritär und so unter Adenauer noch schlimmer. Also das hat es, glaube ich, unter Adenauer nicht gegeben.
Das stimmt. Das führt vor allem ganz oft, also diese Klagen sind oft geführt unter politisch motivierter Kriminalität. Deswegen geht ja überhaupt die Staatsanwaltschaft dem nach. Ich finde das krass.
Also was wir jedenfalls sehen können ist, das eine ist, die Meinungsfreiheit vollmundig verteidigen und das andere zu seinem Worte stehen, wenn es einen selbst trifft. Ne?
Das stimmt.
Da vielleicht auch nochmal an der Stelle, also können wir ja mal einen kleinen Gedenkkranz binden. Zum Beispiel so ein Vorzeigegrün wie Joschka Fischer. Also,
was hat der richtig gemacht?
Kann man sich vorstellen, dass Joschka Fischer jemanden, der ihn zum Beispiel als Arschloch bezeichnet hätte, die Polizei auf den Hals setzt? Nee,
aber der kommt mit dem Schlägertrupp.
In seiner wilderen Zeit wäre er natürlich zu Hause vorbeigekommen. Ne?
Ja.
Und hätte ihn mal persönlich heimgeleuchtet. Ne? Aber so eine feige Nummer, die Polizei in Marsch setzen, das wäre dem Fischer doch nie eingefallen. Der hätte gesagt, auf so ein Niveau begebe ich mich doch nicht herab.
Nee, das so, hätte das, auch die Angie nicht gemacht. Man kann ja viel Schlechtes über Frau Merkel
stimmt,
sagen.
Das hat die auch nicht gemacht.
Das hat die auch nicht gemacht.
Und der Schröder natürlich auch nicht.
Nee. Die sind jetzt alle verweichlicht.
Dem müssen wir nochmal nachgehen. Gesondert. Vielleicht gibt es in der Tat zwischen dieser Klagefreude und dem Entdecken von Krankheiten bei sich selbst, ja, gibt es einen Zusammenhang. Wir müssen uns mal die Krankheitsgeschichte von Friedrich Merz angucken.
Gesagt, chronische Unbeliebtheit.
Ich würde sagen, das ist auch so wieder super. Also die Amerikaner haben eine neue Sicherheitsstrategie.
Ja.
Dann hat er also sich ins Fernsehen gestellt und hat gesagt, ja, also das hält er für einen großen Fehler, dass die Amerikaner jetzt also Europa nicht mehr als Partner sehen Und wenn sie schon Europa nicht mehr als Partner sehen, also dann könnten sie sich doch an Deutschland halten. Nach dem Motto, vergesst die anderen alle.
Das fand ich einen ganz schlimmen Move.
Ey, was ist denn das? Also immer der gleiche Mann, der da wieder nach Brüssel rennt und die europäische Fahne hochhält, nach dem Motto, ja, also wenn er nichts hält von den Italienern und von den Franzosen, verstehe ich ja, dann sollen sie doch aber nicht noch uns Deutsche schlecht behandeln.
Ja, aber das ist keine Erfolgsstrategie, denn nee. Also Donald Trump, das weiß man doch, mag autoritäre Menschen. Jetzt wird zwar Friedrich Merz ganz gerne unterstellt, er sei autoritär, aber im Prinzip tanzen ihm alle auf der Nase rum und jetzt ist er auch noch devot.
Ich glaube, er hat ein zu weiches Herz. Das hat jetzt Matthias Mirsch gesagt. Der war es bei unserer Kollegin Franziska Reich in diesem neuen Podcast Machtmenschen. Mhm. Dann hat sie ihn zu Friedrich Merz befragt und dann sagt er, ja, der hat ein zu weiches Herz. Und das meinte der jetzt gar nicht positiv, sondern, und da hat er, glaube ich, sogar recht, in dem Fall, für einen Kanzler, der will zu sehr gemocht werden. Insofern, also, dass er nicht gemocht wird, laut Umfrage, trifft ihn möglicherweise relativ tief.
Aber er wird ja nicht gemocht, weil er Dinge rausposaunt und sie dann wieder zurücknimmt, weil er Versprechen bricht. Also das ist doch der Grund.
Aber er ist jemand, der also Konflikten eher aus dem Weg geht.
Ja, lässt sich lieber erpressen.
Ja, oder eben mit im Frieden, das verstehe ich ja auch, im Frieden mit seiner Umgebung leben will oder auch mit seinem Koalitionspartner. Aber das ist, wenn man eben das Land führen soll, eine denkbar schlechte Eigenschaft. Da ist natürlich ein bisschen besser, du bist ja auch mal ein bisschen ruppiger, ne?
Du hast es vorhin schon erwähnt, neue nationale Sicherheitsstrategie der USA. Und da kommt nicht nur raus America first, sondern quasi America alone. Und Europa wird der Untergang prophezeit, weshalb man jetzt nur noch Kräfte unterstützen möchte, die Widerstand leisten gegen den aktuellen Gang der Dinge in Europa. Das hat alle so ein bisschen schockiert.
Ja, Laos ist jetzt wichtiger als Deutschland. Ja, nur würde ich sagen, Freunde, wenn man die Dinge halt auch so schleifen lässt wie wir, also wir denken immer, weil wir uns zur moralischen Supermacht erklären. Ja?
Ja.
Das war ja schon in der Flüchtlingskrise so, bei der Energiewende, ja, also das ist ja das berühmte Argument. Wir spielen zwar keine große Rolle, was den CO2-Ausstoß angeht, aber wenn wir jetzt alles niederlegen sozusagen und zur Energiewende Supermacht werden, dann gucken alle mit großen Augen auf uns und sagen, ja, so wie die Deutschen, so wollen wir es auch machen. Nix da, natürlich kein Mensch, alle lachen sie über uns und sagen, guck mal, die Deutschen haben sich selbst abgeschafft. Mhm. Und wir sehen ja gerade, welche Schleifspuren diese Energiewende hinterlässt. Ich meine, die Chemieindustrie liegt am Boden.
Im freien Fall, alles?
Alles so, in diesen ganzen Ländern um uns rum, Amerika, Russland, China, wenn du da nicht was auf die Waage bringst, und zwar vor allem auch ökonomisch, dann spielst du halt keine Rolle. Und das ist die Quittung jetzt, diese neue Sicherheitsstrategie der Amerikaner, die nehmen uns halt null ernst.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es eher ein Warnschuss ist, weil Amerika kann kein Interesse daran haben, dass Europa geschwächt ist, weil du dann ein geopolitisches Machtvakuum irgendwann hast und dann rutschen da die Russen und die Chinesen rein. Das willst du ja nicht als Ami.
So denken die ja nicht mehr.
Meinst du?
Nee, so denkt Trump nicht mehr und so denken seine Leute nicht mehr. So haben die anderen gedacht. Und ich würde mal sagen, so als amerikanischer Sicht ist das auch verhängnisvoll, was sie machen. Mhm. Aber Trump sieht ja die Russen und die Chinesen irgendwie so als Wirtschafts- und Handelspartner. Und dann ist ihm das auch egal.
Aber die EU ist der wichtigste Handelspartner der USA.
Ja.
Und es ist immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wir sind ja jetzt trotzdem nicht Laos.
Nein. Ich habe ja auch von nicht Europa als Laos gesprochen, sondern Deutschland als Laos.
Deutschland ist immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft.
Ja, naja, ja. Also wir sind gerade ausgeflogen, glaube ich, auf der Liste der 20 reichsten Nationen der Welt, der wohlhabendsten. Da sind wir nicht mehr drauf. Also, und wie gesagt, wenn ich es mir angucke, die Wirtschaftsdaten, ich verfolge das mit so einem gewissen Grusel. Was so Schlüsselindustrien in Deutschland angeht, das ist ja auch der große Unterschied zu der Schröder-Reform. Mhm. Darauf hat jetzt Veronika Grimm die Wirtschaftsweise hingewiesen. Er hat gesagt, der Schröder hat es dann auch vergleichsweise einfach gehabt, weil der musste mit seinen Reformen nur die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie wiederherstellen, aber die hatten halt Produkte, die Weltspitze waren, ja, so. Indem man sozusagen da so ein bisschen mal den den Mehltau weggepustet hatte, dann funktionierte die ganze Sache ja wieder und dann sprang der Motor wieder richtig an.
Mhm.
Er sagt, das ist ja auch gar nicht mehr so. Wir sind ja gar nicht mehr Weltspitze in ganz vielem. Das heißt, selbst wenn wir jetzt uns zu Reformen durchringen würden, wird es ein langer, dorniger Weg.
Das stimmt, aber um zur Sicherheitsstrategie zurückzukehren.
Jetzt sind wir so depressiv geworden.
Das wollen wir eben nicht.
Und wir stehen kurz vor Weihnachten.
Wir machen doch noch was Lustiges. Weil Donald Trump möchte ja jetzt die patriotischen Kräfte unterstützen.
Ja, ja.
Und damit ist vermutlich in Deutschland die AfD gemeint.
Ja, die werden auch immer eingeladen.
Und da frage ich mich immer, wo sind die denn patriotisch eigentlich? Das suche ich vergeblich. Also außer diese Deutschland-Stick-Anhänger, die oder diese Broschen, die der Gruppalla.
Ja, die halten es ja auch an beiden Seiten, ne? Offenbar. Die eine Fraktion geht dann irgendwie nach Sochi, um damit wem auch immer zu schmusen, der gerade von Russen auftaucht. Und der andere Teil geht nach Washington, ja, so.
Aber nichts davon ist ja patriotisch.
Und dann gab es doch jetzt eine Umfrage in der FAS unter den Abgeordneten. Wer denn eigentlich, weil Thema war ja gerade Einführung der Wehrpflicht, wer denn jetzt die Waffe für Deutschland in die Hand nehmen würde? Da gibt's da so eine ganz kleine Fraktion von ehemaligen Berufssoldaten, die natürlich sofort, ja klar.
Der verteidigungspolitische Sprecher zum Beispiel.
Herr Lukassen, ne?
Ja.
Heißt der. Der, klar,
der sieht also, aus wie mein Opa.
Ja, gut, lass uns nicht nur auf die Untiefe jetzt.
Nee,
aber jedenfalls, der nimmt die Waffe dann wieder, aber der stand da alleine bei der Front. Die meisten haben gar nicht geantwortet, weil es dann sofort eine UKAS gab, das, glaube ich, Pressesprecher ist. Bitte diese gemeine Anfrage nicht beantworten, weil die natürlich nicht blöd in der Fraktionsspitze wussten, dass ganz viele sagen würden, nee, also für dies Deutschland geben wir doch nicht mehr kämpfen.
Ja, aber
kann man ja auch machen.
Ja, kann dann man
ist man halt,
machen.
Aber dann ist man ja irgendwie so sehr anschlussfähig, würde ich sagen, mit der Linkspartei.
Oh, eben, und unpatriotisch.
Ja.
Bis zum geht nicht mehr.
Aber also, du wolltest doch jetzt irgendwie auf die lustige Nummer kommen. Es ist nicht viel lustiger geworden.
Ja, das stimmt. Aber jetzt gibt's was Lustiges. In jeder Botschaft.
Ah, jetzt sind wir bei den Gewinnern und Verlierern.
In jeder Botschaft hängt künftig das Porträt von Johann Annalena Wadefuhl.
Ja.
Weil er das so will.
Eindeutig der Gewinner der Woche. Anweisung aus dem Auswärtigen Amt. Gilt für alle Konsulate und diplomatischen Vertretungen weltweit, die Deutschland unterhält. Und da hängt bislang nur das Bild des Bundespräsidenten. Und das wird jetzt ergänzt durch unseren Außenminister.
Für eine bessere Vernetzung.
Also, was ich an der irgendwie lustig finde, es ist genau vorgeschrieben, also welches Bild da hängen muss, in welcher Größe und welcher Rahmen. Ja, an alles ist gedacht. Ja, dann gab es eine Nachfrage im Auswärtigen Amt, weil das sieht jetzt ein bisschen natürlich so komisch aus. Das hat ja nicht mal Annalena gemacht. Also, die hat ihr Bilder abhängen lassen.
Und Säle umbenannt.
Ja, das Bismarck, den Bismarck hat sie abhängen lassen im Bismarck-Zimmer. Aber sich selbst aufhängen, also auf die Idee. Vielleicht ist sie auf die Idee gekommen, aber das getraut hat sie sich nicht. So, das ist jetzt, das macht jetzt Johann, Johann David Robert Wadefuhl, glaube ich.
Echt?
Ja, der heißt, ja.
Steht das unter dem Bild drunter? In voller Länge?
Das muss dann auch noch alles drunter stehen.
Ja, gut, dann muss natürlich, dass das lesbar ist, der Rahmen groß genug sein.
Das muss ein großes Bild sein. Der heißt, mal gucken. Johann Walter David Rudolf Wadefuhl.
Das ist wie die ganzen Rentiere.
Ja, da haben sie natürlich beim Auswärtigen Amt auch Ungemach gewittert, als die ersten Presseanfragen eingingen zu diesem UKAS. Ich denke immer so, was haben die sich gedacht, dass das eine Geheimoperation ist und das Bild hängt da und alle so schweigen drüber und so. Und um den Minister jetzt zu schützen, damit das nicht so eitel wirkt, Eitelkeit in der Politik, wenn es einem so aus dem Knopfloch raus fließt wie bei ihm, ist halt ein Problem. Nee, das ging ja gar nicht um Herrn Wadefuhl, sondern es ging ja darum, also eine stärkere Verbindung zu schaffen zwischen den Auslandsvertretungen, die oft so sich als Satelliten fühlen würden, mit dem Auswärtigen Amt in Berlin.
Weil die den sonst nicht erkennen.
Da wie geht das jetzt? Also die salutieren jetzt in Pyongyang oder wo immer die Botschaft gerade ist, ja. Und jeden Morgen vor ihrem Außenminister und fühlen sich dann so innerlich verbunden mit Berlin, ja? Weil sie sehen jetzt in die gütigen Augen von Johann David Rudolf Walter Wadefuhl und sagen, Mensch, ja, das ist unser Außenminister. Das gibt mir ein Gefühl, gerade jetzt so in der weihnachtlichen Zeit von Heimat, ja? So.
Es war ihnen dann doch ein bisschen unangenehm, deswegen wurde ja dann behauptet, das würden andere Länder auch machen und dann hat, ich weiß nicht, welches Medium es war, irgendwie Polen angefragt und die haben gesagt, nee, also bei uns hängt kein Außenminister in der Botschaft.
Ich glaube, die Chinesen machen das, die Nordkoreaner machen das.
Ja, toll.
Ich weiß nicht, ob sie Amis, müsste man mal nachfragen. Ich habe da noch nie, glaube ich, einen Donald Trump gesehen.
Ja, aber Donald Trump ist ja der Präsident und nicht der Außenminister.
Stimmt. Ja, das stimmt. Also
Marco Rubio müsste da hängen.
Ist eine ganz eigenartige Nummer. Mhm. Ich will nicht sagen, dass wir es nicht geahnt hätten. Mit dem Kerl stimmt was nicht.
Stimmt. Stell dir mal vor, da malt jetzt irgendjemand einen Hitlerbart hin oder so.
Ja gut, das dann,
dann
das
kommt wieder 188 Strafgesetz.
Nee, das trauen sie sich nicht. Aber vielleicht drehen sie ihn um. Das war ja in der Spätphase von...
Umdrehen?
Ja, das war in der Spätphase von Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin. Da ist mein Kollege Konstantin von Hammerstein vom Spiegel, der Verteidigung gemacht hat, in die... Der war vor Ort bei irgendeinem General... auf dem Zimmer und guckt auf die Wand, da hängt, beim Verteidigungsminister ist das nämlich übrigens so, der Verteidigungsminister hängt an allen Standorten.
Okay.
Und da hängen die von der Leyen verkehrt rum.
Witzig.
Und da hat er das nachgeprüft, der Kollege Hammerstein, und hat festgestellt, also auch eine Reihe von Kasernen umgedreht.
Also auf dem Kopf oder so, dass man sie nicht mehr sieht?
Nee, auf dem Kopf.
Achso. Ich hab sie ganz verdeckt.
Ich würde mal sagen, das war jetzt nicht als Zeichen der Anerkennung gemeint, ne?
Nee, das stimmt.
Das war so in dieser Spätphase, wo sie gerade alle Soldaten als Nazis hingehängt hatte.
Ja, hat man sich umgedreht. Wir brauchen noch Verlierer.
Mein Vorschlag, die Grünen in Kreuzberg.
Weil?
Ja. Da soll jetzt an der Hasenheide in Kreuzberg ein großes Asylheim gebaut werden, in so einem ehemaligen Gebäude, glaube ich, der Deutschen Rentenversicherung. Das ist leer. 32.000 Quadratmeter und da hat jetzt die Stadt beschlossen, das bauen wir jetzt um. Ja, findet ihr
das?
Das
ist doch im Sinne der Grünen.
Ja, nee. Gibt es einen Brandbrief jetzt der grünen Bürgermeisterin Hermann an den Bürgermeister. Mit großer Sorge habe sie von diesen Plänen jetzt Kenntnis bekommen und das überfordere den Bezirk, weil es gibt ja keine Kita-Plätze und auch Schulen. Und
die Kriminalitätsrate.
Dann grenzt das an den Girlie. Da hat man ja eh Probleme mit den Drogenhändlern. Ja, würde ich sagen, liebe Grüne.
Reality-Check, würde ich sagen.
Ja, was ist ein Konservativer? Ein Konservativer ist ein Linker, der einen Busunfall mit der Realität hatte, ne?
So, okay.
Vielleicht mal sehen. Also noch versuchen sie es halt... nicht ihre Meinung zu ändern, weiter grün zu sein und halt Protestbriefe an den Bürgermeister zu schreiben, um sich ihre grüne Welt zu erhalten. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber es ist ein schöner Fall.
Wird das jetzt gebaut oder nicht?
Ich nehme mal an, dass die Pläne sind relativ weit gediehen. Das Gebäude gibt es. Sie haben nicht so wahnsinnig viele Gebäude, die in Frage kommen in Berlin. Also, dass jetzt der Bürgermeister da zurückzieht, um der Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg einen Gefallen zu tun, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber wir behalten das im Auge.
Du erlebst mich ein bisschen schadenfroh.
Das darfst du jetzt die nächsten Tage. Ich glaube, Weihnachtsfest ist ja noch hin, oder? Wie viel?
Ja, 2 Wochen.
Ja, also darfst du jetzt noch Schadenfreude empfinden. Dann zum Weihnachtsfest stellst du sie halt ab.
Ja.
Eine Sendung haben wir noch, ne?
Eine. Nächste Woche, dann Weihnachtspause.
Dann fliege ich in Urlaub.
Schon wieder.
Ja, pass auf, ich bin ja nicht bei den Grünen. Ja, also ich muss ja nicht... zur Doppelmoral greifen, ja. Ich kann es ja bei der einfachen Moral belassen.
Damit schließen wir. Und wir sehen uns nächste Woche ein letztes Mal vor der Weihnachtspause. Donnerstags exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Macht's gut.